Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und es geht heute um das Projekt Randlos. Dabei handelt es sich unter anderem um Fotogeschichten. Und bei uns zu Gast im Studio Sandra Jausch, auch unter dem Pseudonym Vitam Amans bekannt. Dazu wird man nachher ein bisschen was fragen. Hallo Sandra.
Ja, schönen guten Tag.
Sandra, erstmal so die bei mir übliche Vorstellungsrunde.
Okay, mein Name ist Sandra. Ich bin kein Ulmer, gleich mal vorweg. Ich bin quasi zugezogen vor mittlerweile 20 Jahre bin ich jetzt hier. War zwischendrin noch mal für 2 Jahre in Rostock. Wollte mal für 2 Jahre mehr leben und bin jetzt seit knapp 10 Jahren wieder hier und habe jetzt hier, glaube ich, mein endgültiges Zuhause gefunden. Habe einen ganz normalen Job, arbeite ganz normal im Vertrieb. Und habe nebenbei irgendwann mal meine Leidenschaft und meine Liebe für die Fotografie entdeckt. Habe das nebenher studiert. Und nutze meine Freizeit mittlerweile in verschiedenen Fotoprojekten.
Woher kommst du denn ursprünglich? Das haben wir jetzt vergessen zu sagen. Naja gut, also jedenfalls war es mal in Rostock.
Aber, okay, ich dachte, es fällt nicht auf. Ich komme aus Sachsen.
Ja gut, das ist doch jetzt kein Problem.
Nein, es ist grundlegend kein Problem. Dann.
Also man hört es jetzt jedenfalls nicht so, dass es einem direkt aufgefallen wäre. Nicht so Snapchat oder so. Das hört man jetzt nicht.
Ich kann das, wenn ich will.
Das glaube ich, ja. Ich kann auch Schwäbisch, wenn ich will.
Aber ich bin Gott sei Dank relativ mit einem sehr guten Hochdeutsch aufgewachsen. Ich komme aus dem Erzgebirge. Mhm. Und ich habe diesen wirklichen Slang Gott sei Dank nie gehabt.
Mhm. Wie hat es dich denn überhaupt nach Ulm verschlagen?
Ich bin damals mit 16 nach Ulm gekommen, um hier meine erste Ausbildung zu machen.
Mhm. Also im Vertrieb irgendwas? Was kaufen?
Nee, meine erste Ausbildung war Metzgereifachverkäuferin. Aha, aha. Genau, die habe ich dann relativ schnell abgebrochen. Mhm. Weil ich eigentlich von Anfang an wusste, dass es nicht meins ist.
Ja.
Und habe dann ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und ich muss gestehen, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um eigentlich zu wissen, wo ich beruflich hin möchte. Und habe dann gemerkt, dass ich mich tatsächlich so mit Zahlen und im Büro und so, dass ich das schon ganz gern mag. Das ist auch ein guter Ausgleich zur Fotografie für mich. Also ich brauche tatsächlich beides. Ich brauche dieses klare, strukturierte, um dann aber auch im Privatleben mit verschiedenen Sachen, die ich mache, nicht nur Fotografie, einfach kreativ sein zu können.
Was ist das für ein Vertrieb? Also die Firma möchte man jetzt nicht nennen, aber mit was handelt ihr?
Wir handeln mit Materialprüfmaschinen.
Ah, okay.
Also Metallbranche, was völlig unkreativ ist.
Ah, ja, aber die Maschinen sind sehr interessant. Also wir wollen jetzt den Namen nicht nennen, kann man schon denken.
Es gibt jetzt in Ulm nicht so viele, die solche Sachen machen.
Nicht so viele, aber ich war mal beim Tag der offenen Tür. Es ist schon sehr spannend, was da das gebaut stimmt. wird. Rutz, ratzfatz ist der Baustahl ab, gell?
Genau.
Das geht schnell. Okay. Ja, aber jetzt zum Thema Fotografie. Mhm. Wie hast du deine Liebe zur Fotografie entdeckt? Wann hat das angefangen?
Das war total im Unwege, muss ich gestehen. Das war durch ein zweites Hobby. Ich habe, als ich so 19, 20 war, mich extremst für Tennis interessiert. Und habe damals dann auch die deutsche Fanseite von einer französischen Tennisspielerin gemacht. Und wenn man so eine Homepage macht und die natürlich auch im Laufen halten möchte, braucht man Bilder. Und es gibt natürlich das Copyright, was einem natürlich verbietet, sage ich mal, einfach Bilder, die man so im Internet findet, zu benutzen. Deswegen war das immer relativ schwierig. Und habe dann festgestellt, dann mache ich es halt selber. Ich war relativ oft auf Turnieren und habe dann irgendwann angefangen, eine Kamera mitzunehmen und habe dann fotografiert. Das erste Mal war ziemlich grausam. Ich habe meine erste Kamera tatsächlich noch analog gekauft und habe dann irgendwie beim ersten Turnier 10 Filme verballert. Und die, ja, das, was dann zum Schluss rauskam, war sehr ernüchternd.
Also ja.
Es war sehr viel unscharf. Immer analog, da kann man natürlich nicht wirklich sehen, was man gemacht hat.
Ja.
Sofort. Macht das Ganze auch spannender.
Mhm.
Macht das Ganze aber auch frustrierend, wenn man dann nach Hause kommt und die Ausbeute wirklich schlecht ist.
Naja, gut, aber deswegen möchten wir es ja lernen. Noch kleine Frage. Wie heißt denn diese oder hieß diese
Tennisspielerin? Das war Amélie Mauresmo.
Mhm. Also, sagt mir jetzt zwar nichts, aber es gibt vielleicht Leute, die wollen es wissen.
Es ist total verrückt. Amélie Mauresmo hat 2 Grand Slam gewonnen, ist Weltmeisterin gewesen, war bei den Olympischen Spielen auch 2. War auch sehr, sehr lange Nummer 1, aber es ist irgendwie eine Tennisspielerin, die den Leuten scheinbar nicht so im Kopf geblieben ist.
Hast du dann auch einen persönlichen Kontakt zu ihr aufbauen können? Weil ich meine, du hast ja dann eine Fanseite gemacht, da gibt sie ja vielleicht was.
Ja, wir haben sie tatsächlich ein paar Mal getroffen, hauptsächlich bei den Turnieren in Berlin, die es damals noch gab. Das waren die German Open, die gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Mittlerweile gibt es ja gerade speziell für die Frauen, zumindest in den höheren Graden des Tennis, ja nur noch das Turnier in Stuttgart, im Porsche Cup. Und wir haben sie doch regelmäßig gesehen und sie wusste auch von meiner Seite. Und sie hat damals sehr viele Seiten in Anführungsstrichen löschen lassen. Und ich war eine Seite, die von ihr quasi genehmigt war. Also ich durfte diese Seite betreiben.
Du hast sie also so dargestellt, wie sie es gern hätte.
Wie sie war.
Ja, gut, das ist ja immer diese Geschichte mit so Fanseiten und sogenannten Fanseiten. Ja, es ist ja nicht immer das, was man da haben möchte. Da gibt ja manche Sachen, die da mal die Wahrheit doch ein bisschen verzerren. Aber schön für dich, du hast es also bei ihr getroffen. Und es ist ja immer gut, wenn man da nicht nur aus der Ferne Fotos machen kann, sondern auch ein bisschen mit der Person zu tun hat. Ich glaube, macht doch sicher auch das Erstellen der Fanseite einfacher.
Das war toll. Also es war allgemein, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, es ist jetzt doch ein paar Jahre her, war das eine wirklich tolle Zeit. Und wir hatten auch, wir hatten ein Forum, wir hatten in diesem Forum, ich glaube, zum Schluss über 80.000 Beiträge drin. Und da ist also wirklich auch ein bisschen was passiert. Wir haben uns regelmäßig auf den Turnieren getroffen. Da sind Freundschaften entstanden. Auch unter den Fans, in Anführungsstrichen. Das war eine tolle Zeit.
Wie viele Jahre ist das jetzt her? Weil du sagst, du hast noch analog fotografiert, obwohl man das ja auch heute noch kann. Ich habe auch noch so ein Ding. Und wenn man das anschleppt, das ist manchmal ganz wichtig. Oh, was hast denn du für eine Kamera? Weil sie das eben nicht mehr kennen, dass das man stimmt, so eine alte Minolta noch haben kann mit Film.
Das ist was Tolles. Analog fotografieren ist toll. Es ist spannend, wenn man halt, wie gesagt, nicht sieht, ob man jetzt getroffen hat, in Anführungsstrichen. Das Ganze ist jetzt her. Ja, wie gesagt, so von 20 bis 25, 26 habe ich das ziemlich knallhart durchgezogen. Ja. Da ist auch jedes Jahr wirklich mein kompletter Jahresurlaub für Tennisturniere draufgegangen.
Gut, jetzt könnte man natürlich fragen, vor wie vielen Jahren waren das? Und dann kann man auf dein Alter rückkommen.
Also ich werde dieses Jahr 36, also es ist gute 10 Jahre her.
Ja, okay, gut. Dann bist du ja noch deutlich jünger als ich. Ja, und dann ist irgendwann mal so der Übergang zum Digitalen gekommen.
Genau, also eigentlich schon direkt nach dem ersten Turnier, nachdem diese Ausbeute mit der analogen Kamera leider Gottes ja doch so schwindend gering war, bin ich dann tatsächlich auf meine erste digitale Kamera umgestiegen. Und dann war es natürlich auch einfacher, abgesehen von den Tennisturnieren, einfach mal die Kamera in die Hand zu nehmen, weil es eben nicht mehr so kostenintensiv war. Also ich musste keine Filme kaufen, ich musste keine Filme entwickeln lassen, sondern ich konnte halt tatsächlich digital fotografieren und das einfach am Rechner mir anschauen, ohne dass ich jetzt großartige Kosten damit hatte. Und habe dann festgestellt, dass das ein ganz, ganz tolles Medium ist. Also dass man mit Fotografie wahnsinnig viel festhalten kann.
Mhm.
Und das hat mich dann irgendwie extremst gepackt. Habe mich dann sehr, sehr viel belesen, habe mir sehr viel selbst angeeignet und habe irgendwann gesagt, ich brauche wirklich die Basics, ich will das von Grund auf lernen und habe dann ein Fernstudium angefangen.
Jetzt mal so eine bisschen provokative Frage, zum Thema Fotografie allgemein. Ich habe mal irgendwo gelesen, ja, hier so Rollfilm, 12 Bilder. 12 brauchbare Bilder. Kleinbild, 36 Bilder, 12 brauchbare Bilder. Digital, ich sag's jetzt mal so, 200 Bilder, 12 brauchbare Bilder. Siehst du das ähnlich?
Da ist was Wahres dran, definitiv. Also ich glaube, man hat in der Zeit, wenn man analog fotografiert hat, sich wesentlich mehr Zeit genommen, weil es eben auch kostenintensiver ist. Ich glaube, man hat schon genau geguckt, wie stelle ich die Person hin, wie ist die Ausleuchtung, Richtung. Es musste ja in Anführungsstrichen beim ersten Schuss klappen. Mhm. Man wollte ja jetzt nicht 20 Mal dasselbe fotografieren in der Hoffnung, dass dann ein Bild perfekt ist. Das, die Möglichkeit hatte man beim Analogen nicht. Die Möglichkeit bietet mir aber das Digitale. Da kann ich halt in der Tat, ich sage jetzt mal, 20 Schuss drumherum machen und sagen, so, und diese Lichteinstellung oder diese Situation, dieses Posing gefällt mir am besten, mhm, und genauso mache ich es jetzt. Und dann mache ich dann so ein finales Bild. Das, mhm, kommt in der Tat vor, dass ich so arbeite, ja.
Nee, ich habe es halt so an mir selber manchmal gemerkt. Ich habe mir irgendwann auch mal so eine große, so 6x6 Mittelformat also, mhm, auf eBay gekauft. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, mhm, ganz anders.
Ja, aber nicht unschön. Ich glaube, beides hat so seinen Vorteil,
ja, und seinen so, Charme. Ja, und so ein Fotograf war bei mir für so ein Buch machen. Ja, der hat nicht viel Fotos gemacht, aber das waren zwei Bilder. Mhm. Er ist aber 5 hat er gemacht, oder wenn es hochkommt, 8 und 2. Mhm. In dem Buch drin. Eins besser wie das andere. Hm. Okay, gut, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Digitalfotografie hat natürlich den Vorteil, dass man auch ja, einfach, sage ich jetzt mal, reportagemäßig ist es einfacher. Da kann ich halt einfach viel mehr einfangen und ja, einfach mal laufen lassen. So.
Das glaube, ja, ich schon. Wobei, ich glaube, viele Leute machen die digitale Fotografie daran fest, dass man, also, oder setzen es gleich mit der Bildbearbeitung. Also viele sagen, ja, die digitale Fotografie, damit kam dann natürlich auch Photoshop und damit wurde natürlich jedes Bild rum manipuliert. Diese Möglichkeiten hat es ja früher mit Analog auch gegeben. Also ich konnte auch in der Dunkelkammer gewisse Sachen manipulieren an dem Bild, um es anders aussehen zu lassen.
Ja, gut, aber es war mehr umständlicher. Ja, und braucht, ja, sage ich jetzt mal, noch mehr Arbeit und da habe ich keinen Rückgängig-Knopf.
Das stimmt, ja.
Oder man kann ja bei Photoshop und ähnlichen Programmen ja notfalls auch 10, 12 noch mehr Schritte rückgängig machen. Oder, ja, vor allem, wenn man vom Originalbild gleich eine Kopie macht, dass, genau, man das Original nicht versaut.
Das ist sehr ratsam, das zu tun, ja.
Ja, du hast auch Fotografie studiert.
Genau, per Fernstudium allerdings, ja.
Wie geht das per Fernstudium? Mein Fernstudium ist ja eine Sache, aber Fotografie, mhm, per Fernstudium, das interessiert mich jetzt wirklich.
Ich habe jetzt noch kein anderes Fernstudium gemacht, deswegen habe ich jetzt keinen Vergleich, ob das bei den anderen Sparten oder Fächern anders ist, aber es ist tatsächlich so, dass man seinen Stoff, nenne ich es jetzt mal, bekommt, diesen durcharbeitet und es ist ein absolutes Eigenstudium. Also man bekommt dann Themen vorgegeben, zu denen man gewisse Bildreihen einreichen muss und man hat auch eine ganz normale Abschlussarbeit. Genau, und dann reicht man halt die, also man erarbeitet quasi das Ganze komplett selbst. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch begleitend dazu die ganzen Technikgeschichten, woher kommt die Fotografie und so weiter. Und reicht dann diese Bilder quasi ein und bekommt die von einer Mentorin, von einer, die das quasi beurteilen kann, dann bewertet.
Mhm. Ja, ohne eine Schleichwerbung machen zu wollen, einmal darf man jetzt sagen, was war da für eine Hochschule, für eine Institution dahinter?
Das war in Hamburg. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Verdammt, jetzt merkt man, dass es 10 Jahre her ist. Ne?
Ja gut, aber es war. Ist da eine reguläre Hochschule dahinter gewesen? Oder,
nee, das war,
oder
das
eine
war,
Firma? So mehr?
Das war ILS, genau.
Ja. Und da Themen vorgegeben und dann musst du da so eine Fotoreihe dann einreichen.
Genau. Mhm. Genau, also es wurde genau vorgeschrieben, was man erarbeiten musste, zu welchem Thema man Bilder machen sollte. Und dann wurde auch wirklich knallhart bewertet, wie hat man das umgesetzt, wie hat man das technisch umgesetzt.
Was waren das für Themen?
Das fängt an bei so simplen Sachen wie Frosch- und Vogelperspektive. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemandem was sagt,
ja,
der nicht so viel mit Fotografie zu tun hat. Geht natürlich weiter mit Diagonalen, mit... Wir haben zum Beispiel sehr viel auch machen müssen mit Fenstergläsern, die man vor der Kamera gehalten hat, mit verschiedenen Beschichtungen, um bestimmte Bokehs oder sowas rauszubekommen.
Also das waren jetzt zunächst einmal gar nicht in dem Sinne thematisches, sondern eher so gestalterische Dinge, die ihr so
diese allgemein. Thematischen Sachen kamen dann später. Natürlich waren auch so große Blöcke dabei, wie zum Beispiel Aktfotografie, um die ich mich bis zum Schluss gedrückt habe. Ja. Aber es war, wie gesagt, das technische Umsetzen. Wie kann ich ein Bild gestalterisch formen, in Anführungsstrichen? Bis zur Ausleuchtung eigentlich alles. Also alles, was man wissen muss, um technisch. Ich mache da mal einen Unterschied zwischen technisch fotografieren und ein Bild designen. Ich finde, eins geht ohne das andere nicht. Ich kann nicht ein tolles Bild machen, wenn ich eine tolle Idee im Kopf habe. Wenn ich das Technische nicht kann. Und ich kann aber auch nicht nur mit den technischen Fakten, wie bediene ich an der Kamera ein tolles Bild machen, wenn ich kein Auge dafür habe. Und da wurden beide Sachen, glaube ich, ganz gut vereint in dem Studium.
jetzt kommen wir zu diesem Projekt, zu dieser Fotogeschichte Randlos. Ja, wie kam es dazu überhaupt erstmal der Name? Und dann steht, das möchte ich auch noch fragen, bevor ich es vergesse, Vitam Amans. Vitam Amans, das heißt irgendwie so, wie ich jetzt meine unvollständigen Kenntnisse irgendwie, was mit dem Leben, Vitam, genau. Dem Leben, die Liebe, irgend so ein Zeug.
Verliebt in das Leben.
Verliebt in das Leben. Aber guck, immerhin, wow.
Gut, war nah dran.
Nie lateinisch gekonnt oder auch gemacht, Französisch, man kriegt es dann doch irgendwie zusammen. Also, ja, sag's mal so ein bisschen was dazu.
Gerne, also Vitam Amans ist, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, eine Lebenseinstellung? So kann man es, glaube ich, ganz, kann man es, glaube ich, nennen.
Das hört sich plausibel an.
Ich habe früher sehr, sehr viel auch mit Musik zu tun gehabt. Ich habe viel mit Künstlern zu tun gehabt, habe zum Teil auch ein bisschen Booking gemacht, ein bisschen Management gemacht, auch eigene Veranstaltungen und war damals auf der Suche nach einem Namen, der nicht nur zu dem passt, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, sondern der, bin ich ganz ehrlich, damals auch schon vorausschauend, der auch irgendwann später vielleicht auf andere Sachen passt, die ich mache. Und habe da so eine Art Pseudonym oder halt einen Namen gefunden, unter den ich das drunter packen kann. Und da kam dann Vitam Amans irgendwann mal raus. Trage ich mittlerweile auch als Tattoo und ist tatsächlich so eine Lebenseinstellung. Also Vitam Amans, verliebt in das Leben.
Verliebt in das Leben. Ja, schön, insofern, dass du auch noch ein bisschen eine Beziehung zum Lateinischen hast und ich das auch immerhin so verstanden habe und nicht gelesen habe. Vitam Amans.
Oh, das wäre ja,
ja, gut, die ganzen ja, Leute stimmt, mit ihren Anglizismen, da denkt man, okay, da ist irgendetwas, was nicht deutsch ist, also Vitam Amans.
Vitam Amans passt hervorragend, genau.
Gut, also jetzt aber zu diesem Randlos-Projekt.
Genau, ich habe leider Gottes, muss ich sagen, manchmal ein riesengroßes Problem mit Ungerechtigkeiten. Ich bin da sehr empfänglich und bin dann auch leider Gottes jemand, der sehr schnell etwas dagegen tun möchte und den das sehr unruhig macht. Und Randlos war, ich glaube, ich habe sehr, sehr lange nach diesem Projekt gesucht und es hat tatsächlich, bis ich genau gewusst habe, was ich tun möchte, bestimmt locker ein Jahr gedauert. Und habe dann gesagt, ich möchte ein Projekt machen, wo ich Menschen zeige, wie sie sind, mit all ihren Vorzügen und Nachteilen. Und ich möchte dieses Randgruppendenken weghaben, weil ich der Meinung bin, es gibt keine Randgruppen. Randgruppen ist ein total negativ behaftetes Wort. Sobald man hört, jemand ist in einer Randgruppe, dann ist das sofort, zack, negativ. Und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch, egal ob bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt, in einer Randgruppe steckt. Und wenn wir das alle tun, sind es keine Randgruppen.
Ja, Rand ist ja überhaupt so ein ziemlich unscharfer Begriff. Wo ist denn eigentlich der Rand?
Genau.
Manche zählen sich noch dazu, werden aber von anderen durchaus schon als Randgruppe ausstehen, bezeichnet,
ausstehen,
zum Beispiel Mathelehrer.
Stimmt, das hatten wir vorhin, ja. Ja, genau, also das war so dieses eigentlich randlos, eigentlich so dieses Grenzen weg, dieses auf Menschen zugehen, Menschen zuhören, bevor man sich ein Urteil bildet, das war mir ganz wichtig. Und deswegen war es mir wichtig, dass die Menschen, die zu mir kommen, ihre Geschichten erzählen. Das sind manchmal sehr verrückt, einfach nur ein Wort, was aber wahnsinnig viel aussagt. Manchmal sind es wirklich kleine Geschichten, wo die Menschen uns ganz nah an sich ranlassen und wirklich erzählen, was sie berührt und was sie bewegt. Und dazu gibt es eben von mir dann ein ganz schlichtes Schwarz-Weiß-Porträt.
Ja.
Und es wird dann zusammen veröffentlicht.
Zunächst mal die Frage, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die kommen auf dich zu?
Die ersten natürlich nicht.
Also ja gut, aber du hast es gesagt, ich, deswegen ich, ja, jetzt, genau. mich jetzt natürlich,
genau,
also du merkst, ich höre genau zu.
Also. Sehr, sehr gut, das gefällt mir. Die ersten natürlich nicht. Also als ich mit dem Projekt angefangen habe, gebe ich ehrlicherweise zu, bin ich natürlich meinem kompletten Freundeskreis damit auf die Nerven gegangen und habe die dann alle versucht zu animieren, da mitzumachen.
Nein, ich bin keine Randgruppe.
Ja, genau, genau.
Das ich Sandra, lass mich in Ruhe.
Im Gespräch habe ich sie dann immer so geschafft, den Punkt zu finden, wo sie dann eingestehen mussten. Stimmt. Dafür bin ich schon mal irgendwo angeeckt oder für diese Eigenschaft, für dieses Aussehen, für was auch immer. Da habe ich schon mal irgendwo einen Nachteil erfahren. Und letztendlich haben sie dann alle in dem Moment, wo sie es eingesehen haben, dass es tatsächlich so ist, dass jeder irgendwann mal in seinem Leben in irgendeine Schublade gesteckt wurde, fanden sie das Projekt toll und haben gesagt, hey cool, ich mach mit. Mhm. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich über meine Facebook-Seite und so weiter Termine ausschreibe, wo ich sage, an dem und dem Tag mache ich mal wieder ein Randlos-Shooting. Und die Leute melden sich dann bei mir an. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich jetzt sage, ich shoote jetzt in einem Tag, dass ich dann unter Umständen schon mal so eine 10, 11, 12 Shootings habe.
Ja, das ist natürlich toll. Auf Facebook findet man es unter Randlos.
Unter Vitam Amanz.
Ach, unter Vitam Amanz. Okay, man muss natürlich, okay, gut, also.
Also das Randlos, genau, das Randlos-Projekt findet man unter Vitam Amanz, entweder auf Facebook oder auch auf der vitamamanz-pictures.com-Seite, das ist die Homepage.
Das muss man nachher nochmal sagen.
Kein Problem.
Bis zum Ende der Sendung, wir müssen irgendwie wieder vergessen. So, jetzt lese ich mal selber vor, weil du berechtigterweise sagst, die Randgruppen möchtest du nicht und möchtest nicht und deswegen möchte ich jetzt nicht, dass du das vorliest, was man unter Randgruppen, aber es sind hier in diesem Text, den ihr vielleicht auf unserer FreeFM-Homepage gefunden habt, steht drin. Was ist beispielsweise mit Behinderten, Obdachlosen, HIV-Positiven, Schwulen, Lesben, Transgendern, Bisexuellen, Transsexuellen, Strafgefangenen, Drogenabhängigen, Armen, Menschen mit Kinderreichtum, Menschen mit verschiedenen Glaubensrichtungen? Sind das alles Gruppen, die in diese Schublade gehören?
So wie wahrscheinlich noch 500.000 andere Gruppen, ja. Mhm. Also es war, um das Projekt am Anfang zu beschreiben, war es natürlich nötig, in Anführungsstrichen diese Randgruppen zu benennen und solche Schieber aufzumachen, damit die Leute überhaupt wissen, auf was ich hinaus möchte. Aber letztendlich ist auch die Oma mit 90, die Heavy Metal hört, eine Randgruppe, weil es definitiv nicht dem Normalzustand, wie es vielleicht die Gesellschaft erwartet, der Großteil der Gesellschaft erwartet. Ich finde es toll, ich finde es bewundernswert, ich liebe sowas. Und trotzdem wird sie mit Sicherheit komisch angeguckt unter Umständen.
Ja, aber wissen das die Nachbarn, es sei denn, sie läuft Heavy Metal-mäßig rum.
Wer weiß.
Ja gut, ich meine auf der Schwäbischen Alb so bei den anderen, da gibt es ja immer noch Omas, die schon in Schwarz rumlaufen.
Weil die sind gar nicht auf. Ja, das stimmt. Ich meine, die Nachbarn wissen es ja vielleicht nicht wissen, aber sowas kann zum Beispiel alleine schon für die Kinder oder Enkel ein Problem sein.
Ja gut, das ist klar. Also die durchgeknallte Oma so.
Wie, zum Beispiel.
Ja. Jetzt erstmal zu der Frage Schwarz-Weiß. Warum? Klar, es ist schlicht, es ist einfach, aber was hat das jetzt mit dem Thema Randgruppen zu tun?
Schwarz-Weiß hat, glaube ich, mit dem Thema Randgruppen an sich nichts zu tun. Wobei man könnte es natürlich auslegen in dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ist aber in dem Fall, muss ich gestehen, einfach nur meine Leidenschaft für Schwarz-Weiß-Fotografie. Mhm. Und die Begründung liegt sicherlich darin, dass ich denke, dass Schwarz-Weiß-Fotografie, dadurch, dass es eben nicht bunt ist, auf das Minimalste reduziert ist und somit das Auge des Betrachters hoffentlich auf das Wichtige im Bild, nämlich den Menschen, lenkt. Das heißt, wenn ich jetzt ein buntes Bild nehmen würde, kommt es unter Umständen wirklich vor, dass man wichtige Aspekte, die man vielleicht mit dem Bild rüberbringen möchte, bei einem bunten Bild einfach nicht so wahrnimmt, weil es eben überladen sein könnte. Und mit einem Schwarz-Weiß-Bild, davon abgesehen, dass ich Schwarz-Weiß-Bilder wesentlich edler finde, beziehungsweise, also hauptsächlich, jetzt wird ja auf Personenfotografie bezogen, finde ich einfach, dass bei einem Schwarz-Weiß-Bild ich hoffentlich es schaffe, das Auge des Betrachters genau dahin zu ziehen, nämlich auf den Menschen, dass er sich den Menschen anschaut, seine Worte anschaut und eine Verbindung entsteht.
Dass also der Blick auf das Wesentliche gelenkt wird und nicht durch eine Farbe abgelenkt wird. Und ich würde auch manchmal sagen, solche Dinge, sage ich jetzt mal, Ton, Lippenfarbe, das spielt dann viel weniger bis gar keine Rolle.
Genau.
Ja, also das, ich kann es nachvollziehen. Also
es wär mir bunt, glaube ich, auch nie in den Kopf gekommen, dieses Projekt in bunt zu machen. Es war von Anfang an für mich klar, dass ich das in Schwarz-Weiß mache.
Ja, jetzt vielleicht mal so ein, zwei Beispiele für so ein, nenne ich es jetzt mal doch wieder das Wort Randgruppen-Shooting oder Shoot, wie die Engländer sagen, ja, oder die Amis Shoot, das ist ja komischerweise kein Shooting. Es wird ja niemand erschossen.
Nein.
Shooting ist ja, da wird ja jemand erschossen.
Aber ich benutze das Wort auch, muss ich gestehen. Ich sage auch mal, ich habe morgen Shooting.
Ne? Fotoshoot. Okay, ist ja jetzt egal, müssen wir diese Pfennigfuchse eigentlich machen, aber gab mal ein Beispiel, wie läuft sowas ab?
Also es ist normalerweise so, im Moment mache ich es halt so, dass ich die Termine ausschreibe, die Leute melden sich bei mir, dann macht man eine Uhrzeit aus, die Leute kommen zu mir, dann gibt es erstmal ein leckeres Käffchen oder was anderes zu trinken, man sitzt sich kurz gegenüber, unterhält sich ein bisschen Und es ist so, dass die Leute, ich bitte immer die Leute, ihre Geschichten, die auf das Bild mit draufkommen, mitzubringen. Ich möchte sie aber vorher nicht sehen. Mhm. Also ich lese sie mir, wenn es möglich ist, vorher nicht durch. Mhm. Weil ich das Bild, was ich mache, völlig uneingenommen machen möchte. Ohne dass ich weiß, was die Person dann hinterher für eine Geschichte erzählt. Mhm. Und dann machen wir das Shooting, das Bild wird gemacht, ich mache dann eine kleine Serie. Meistens ist es mittlerweile gar nicht mehr so viel. Das heißt, normalerweise mache ich so zwischen 10 und 15 Bilder. Davon bearbeite ich dann meistens in der Regel so 3, 4, 5, die die Person dann hinterher natürlich auch zur kostenlosen Verfügung bekommt. Und ganz oft kommt es vor, dass man danach dann noch eine ganze Weile zusammensitzt und sich austauscht. Da kommen richtig tolle Sachen und richtig tolle Gespräche zusammen. Und es ist für mich eine wahnsinnige Bereicherung, was für Menschen mit was für tollen Lebensgeschichten ich dadurch kennenlernen darf.
Das finde ich jetzt schön. Also ich war zweimal das Objekt eines solchen Shoots oder Shootings aus irgendwelchen Gründen. Und ich war hinterher, muss ich ehrlich sagen, sehr unzufrieden, vor allem in der Hinsicht, dass der Fotograf damals einfach mehr oder weniger, er hat sein Ding durchgezogen, verschwunden ist. Und ich bin eigentlich immer einer, der so auch so gern Nachbesprechung oder sowas macht. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich schaue dich jetzt hier weiter an und ich möchte die Beispiele noch ein bisschen vertiefen. Mein Finger kreist jetzt über den besagten Randgruppenzettelausschnitt und jetzt sticht er irgendwo rein und jetzt kommt der Arme.
Bitte was?
Arme als Randgruppe.
Arme.
Ich möchte jetzt einfach mal ein Beispiel für, oder wenn das nicht passt, dann gehen wir eine Zeile höher, Transgender. Mir ist das egal. Also gerne. Das macht irgendetwas, wo jetzt mal so, das war jetzt mehr so ein allgemeines Beispiel, wie du vorgehst, aber jetzt vielleicht mal ein bisschen ein konkreteres.
Okay, also Transgender hatte ich in der Tat schon bei mir zum Shooting. Arme hätte ich jetzt sogar passen müssen. Ich hatte noch jemanden,
also
der sich
deswegen
da,
kann man ja eine Zeile,
kann man verrutschen
gehen, ja?
Ich hatte in der Tat schon das Glück und die wunderbare Ehre, dass ich zum Beispiel Transmänner fotografieren durfte. Das fand ich wahnsinnig interessant. Zumal ich auch gestehen muss, dass ich auch mit einigen befreundet bin, wobei...
Also Transmann verstehst du jetzt Frau, Mann. Also da gibt ja immer diese Kategorisierung, ja. Da Mann, Frau, also in dem Fall...
In dem Fall Frau wird Mann.
Ja, genau. Also etwas, was, sagen wir mal rein statistisch gesehen, aus meiner Sicht jetzt eher seltener ist, was ich jetzt nicht weiß, aber ist egal. Man hört jedenfalls nicht so oft, ist nicht so im Bewusstsein.
Also ich habe mittlerweile schon 3 geshootet.
Ja, ja, das mag ja sein, aber sagen wir mal, im Bewusstsein also, ist diese Richtung nicht so.
Ja, gibt es. Und,
aber jetzt erzähl weiter, jetzt habe ich dich wieder
unterbrochen. Kein Problem.
Also jetzt Transmänner.
Ich fand es wahnsinnig faszinierend, wobei ich sagen muss, für mich ist dieses, dass das jetzt Transmänner sind, ist für mich nicht da. Das sind für mich Männer. Punkt. Ja. Muss ich ganz schlichtweg so sagen. Und ich fand es Wahnsinn, wie jemand so offen damit umgeht und seine Geschichte erzählt und damit natürlich auch anderen unter Umständen wirklich Mut macht, gerade in dieser Gruppe. Deswegen waren das für mich... tolle Shootings und man sitzt, wie gesagt, also mit 2 von ihnen bin ich sehr, sehr gut befreundet. Da sitzt man jetzt natürlich allgemein sowieso da und hält noch ein Pläuschchen, aber ich hatte tatsächlich jemanden, der ist extra aus München gekommen und hat sich von mir shooten lassen, weil seine gute Freundin ihn darauf aufmerksam gemacht hat, auf das Projekt. Und das fand ich der Wahnsinn, weil er da noch relativ am Anfang stand. Und wenn ich jetzt so jetzt kenne ich ihn ja vom Shooting und wir haben auch hinterher noch hin und wieder Kontakt per SMS gehabt und bilden sich doch hier und da so kleine Freundschaften. Und wenn ich sehe, wie er sich entwickelt und wie er sich weiterentwickelt, das ist einfach toll. Und es macht mich unglaublich stolz, dass ich gerade am Anfang die Ehre hatte, ihn fotografieren zu dürfen.
Ja, aber es gehört natürlich schon auch ein bisschen eine Überwindung dazu, zu sagen, okay, da ist jetzt eine zunächst wildfremde Person und ich möchte da hin, finde das Projekt gut. Kosten tut es nichts für
Nein.
die Leute.
Nein,
ja, das gut, weil sonst ist es ja oft so, man möchte bei irgendjemandem einen Shoot machen und dann wollen die nur Geld oder dieses irgendwie diese Picture by Time oder da gibt es irgend so komische Modelle, ich weiß es nicht mehr, irgendjemand hat es mal gesagt, dass die sich die Zeit nehmen und dann dafür die Bilder kriegen.
Genau, das ist dieses FTP-Modell, ja.
Ja, irgend so ein Zeug da. Ja, ja, also ist bei dir nicht.
Also dieses FTP ist im Grunde dasselbe. Also die Leute kommen und man könnte jetzt sagen, das ist ein bescheuert, ich opfere nicht meine Zeit, im Gegenteil. Also ich verbringe da meine Zeit wundervoll. Und es ist halt wirklich so, sie bekommen von mir die Bilder hinterher kostenlos und ich bekomme das Bild für das Projekt kostenlos und darf es benutzen. Aber es ist grundsätzlich ein soziales Projekt. Ich möchte auch gar nicht damit Geld verdienen, sondern es ist, ich möchte damit wachrütteln und nicht mir da eine goldene Nase mit verdienen.
Die Stories, die oder Sätze, die es zum Teil sind, welche Art sind die? Was, wie lang sind die? Guten Satz ist ein Satz.
Ich habe manchmal auch nur ein Wort. Also es gibt es gibt tatsächlich ein Foto von einem schwulen Mann aus Mannheim, der hat einfach nur homosensationell draufgeschrieben.
Homosensationell.
Ja.
Oh, oh gut, ist so schön.
Und das lässt sehr viel Spielraum für Interpretationen und manchmal muss es gar keine lange Geschichte sein. Aber ich habe tatsächlich auch Bilder dabei mit sehr, sehr viel Text, wo die Leute sich wirklich die Zeit nehmen und ihre Geschichte aufschreiben und damit wachrütteln möchten und bewegen möchten und vor allen Dingen auch aufklären möchten. Und das überlasse ich komplett den Leuten. Also ich habe noch nie meine Hände an die Texte gelegt. Ich sage immer, das ist euer Bild und das ist euer Text.
Bringen die Texte mit oder entstehen die beim Shoot oder beim Gespräch mit dir oder kommen die dann hinterher oder gibt es alle Möglichkeiten?
Es gab schon alles. Im besten Fall ist es schon so, dass ich sage, es wäre schön, wenn ihr Bilder mitbringt, wenn ihr kommt, die Geschichte mitbringt. Die
Geschichte, weil du es leichter hast, dann vielleicht ein bisschen.
Ich kann es halt dann schneller bearbeiten und veröffentlichen. Es gibt aber auch Menschen, die brauchen einfach ein bisschen länger, um die für sich persönlich beste Geschichte zu finden, zu formen. Das ist dann auch völlig legitim. Da habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Also ich habe auch kein Problem damit, mal ein Bild für 2-3 Monate auf die Seite zu legen und zu sagen, ich warte auf deine Geschichte, bis sie für dich passt. Schreib sie mir, wenn du sie fertig hast. Das ist auch kein Ding. Das ist völlig unterschiedlich.
Die werden also auf deiner Homepage, die Adresse sagt man dann nochmal, veröffentlicht. Gibt es die auch sonst zu sehen? Hast du irgendwo schon mal eine Ausstellung gemacht, eine Galerie gefunden, Museum, Künstlerhaus, irgendwas?
Nein.
Nein. Hört sich jetzt ein bisschen enttäuscht an, aber du hättest es gern, oder?
Es hätte letztes Jahr die Möglichkeit geben sollen. Es war eine Wanderausstellung geplant in 3 Städten. Ist dann leider an organisatorischen Gründen gescheitert. Ich hoffe allerdings trotzdem, dass es irgendwann die Chance geben wird. Also das Projekt an sich wächst immer mehr, es machen immer mehr Leute mit. Es gibt tolle Geschichten und ich bin jetzt nicht wehmütig, dass es letztes Jahr nicht geklappt hat.
Aber ich weiß, natürlich finden wir es trotzdem schade. Ich meine, was, wenn sowas da vor der Tür liegt dann kriegen es irgendwelche Leute nicht gebacken und dann, ja.
Es war so ein bisschen bitter, ja. Aber ich sag mir mal, dafür wird es, wenn es die Ausstellung später gibt, hat es den Vorteil, dass es dann noch mehr Bilder drin sind. Das heißt, die Qualität ist höher und passt. Ist in Ordnung. Also irgendwann wird sie kommen. Und wenn sie kommt, dann bin ich bereit dafür.
Genau, so wie der Schwab sagt, so ist er auch wieder. Ja, Sandra, bei diesem Projekt bist du nicht stehen geblieben. Du hast jetzt gerade was Neues auf der Pfanne. Zusätzlich, wollen wir sagen. Also das Alte, was heißt alt, das endet nicht. Also manche denken, na, jetzt kommt das andere, randlos ist abgehakt. Aber du hast mir vorhin in der Vorbesprechung gesagt, dem sei nicht so. Randlos gibt's weiter, aber jetzt kommt was dazu.
Genau, also ich habe eigentlich seit letztem Jahr einen kleinen Ableger, würde ich es fast nennen, vom Randlos-Projekt gemacht, und zwar das Lighthouse-Projekt. Ist einfach entstanden aus der Flüchtlingskrise, würde ich jetzt mal ganz
sagen. Also Lighthouse im Sinne von Leuchtturm.
Genau, das Leuchtturmprojekt. Und ich hatte erst am Anfang überlegt, ob ich das Ganze in das Randlos-Projekt integrieren kann, bin aber dann schnell drauf gekommen, dass es dafür einfach zu viel wäre. Und das Ganze dann so eine einseitige Belastung bekommen würde. Deswegen habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte das eigenständig machen. Habe mich ja damals auf die Suche begeben nach Kooperationspartnern und habe die Ehre, und da freue ich mich wirklich drüber, dass mittlerweile die Diakonie sowie der Verein Menschlichkeit zu meinen Kooperationspartnern gehören und da mich unterstützen und mit mir zusammenarbeiten. Und das Lighthouse-Projekt besteht im Grunde von den Basics her genauso wie das Randlos-Projekt. Allerdings ist es beschränkt auf die Geschichten. Und in dem Fall sind es wirklich die kompletten Geschichten. Nicht nur ein Satz, nicht nur ein Wort, sondern wirklich ausführliche Lebensgeschichten über Flüchtlinge oder Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Und zwar nicht nur aus der aktuellen Situation, sondern wirklich zurückgehend bis zu Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg quasi ihre Heimat verlassen mussten.
Also das, was man bei mir auf dem Land, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, Flüchtling. Hat, ja, nee, man hat es gehalten, das ist ein Flüchtling.
Okay.
Ja. Ja, okay. Das war damals schon ein Thema. Ja. Mhm. Also ist es nicht nur heute aktuell. Aber da sind ja nicht nur die Geschichten, du machst aber auch Fotos.
Genau. Im Grunde genau dasselbe. Nur, dass wir dort wirklich die Geschichten wesentlich ausführlicher machen. Mhm. Mittlerweile auch wirklich übersetzen, in mehreren Sprachen veröffentlichen. Wir haben jetzt letztens erst Bilder von zwei Brasilianerinnen veröffentlicht, wo dann auch die Geschichten mal auf Brasilianisch, also nicht auf Brasilianisch, sondern auf Portugiesisch, Entschuldigung, Portugiesisch, Englisch und Deutsch veröffentlicht worden sind. Und das ist, also randlos ist mit gewissen Geschichten schon manchmal ein harter Tobak, aber das ist nochmal eine Spur krasser, muss ich gestehen. Also das, vor allen Dingen war es für mich wirklich überwältigend zu sehen, dass ich hatte die Ehre, jemanden zu shooten, die tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet ist. Und wie ähnlich die Geschichten zu den heutigen Geschichten sind. Das war sehr, sehr bewegend, weil ich gedacht habe, man sollte doch annehmen, dass nach so vielen Jahren die Menschen was gelernt hätten.
Ach so, dass das heute immer noch so ist? Mhm. Oder ich verstehe es jetzt nicht so ganz.
Also,
du musst jetzt mal genau erläutern. Also da war jemand, der ist nach dem Zweiten Weltkrieg
geflüchtet. Genau, quasi nach Deutschland geflüchtet. Oder genau. Und wurde dann damals eigentlich ja als Halbdeutsche, muss man sagen, aus Schlesien hergewandert oder hergekommen mit ihrer Familie. Und sie wurden damals hier abgelehnt. Die hatten ein sehr, sehr schweres Leben hier. Also die Geschichte ist auch relativ lang. Das ist alles zu erzählen, wäre, glaube ich, ein bisschen zu umfangreich, aber die sind genauso vor verschlossenen Türen gestanden, sind genauso abgelehnt worden, wie das zum Teil leider Gottes ja heute mit den einen oder anderen Flüchtlingen auch ist. Ich meine, ist ja nicht jeder denen unbedingt wohlgesonnen oder sieht sie sehr gern oder wie auch immer. Und dass da so viele Parallelen sind.
Obwohl man ja sagen könnte, ist, die kulturellen Unterschiede waren ja nicht so. Ich meine, jetzt, wenn jemand aus dem islamischen Einflussbereich oder Bereich kommt, wenn wir jetzt gerade Syrien oder sowas, und ich meine, Schlesien, egal, ich weiß jetzt nicht, waren sie katholisch oder protestantisch, ist ja aber auch egal. Und Schlesien, die sind ja daher gekommen, weil sie, ja, Flüchtling ist vielleicht, man hat es ja dann oft auch als Heimatvertriebene, hat man auch bezeichnet, gar nicht immer so sehr als Flüchtling. Da sollte man ja sagen, das ist vielleicht anders jetzt. Genau dasselbe. Also es ist so, es ist wurscht. So nach dem Motto, ob du Syrier bist oder Schlesier, du kommst da nicht rein.
So ungefähr, ja. Tatsächlich. Also wenn man die Geschichte so liest, das ist, die wurden ja damals tatsächlich zwangs, wie soll man das nennen? Also
vertrieben.
Und auch als sie dann hierher gekommen sind, wirklich in Familien, die große Häuser hatten, wurden die ja dann quasi zwangs reingesteckt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und diese Familien mussten die dann auch aufnehmen, ob die das halt lustig fanden oder nicht. Und das war, ich meine, man muss sich vorstellen, man bekommt irgendwo eine Wohnung oder ein Zimmer muss man in dem Fall sagen, zugewiesen bei einem Vermieter, der einen nicht wohlgesonnen ist. Ich meine, wo das hinführt.
Ja gut, meine Großeltern, meine Mutter, die hatten Glück. Also meine Mutter ist aus der Gegend von Brünn. Mhm. Die sind auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg oder gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die ist in Ehrenstein, Blaustein, die ist da doch einigermaßen gut aufgenommen worden. Also dieses Pech, sage ich jetzt mal, also teilweise war es ja auch Pech, wie da die Frau oder Mann aus Schlesien, die hat also meine Mutter nicht. Man muss jetzt also der Gerechtigkeit
natürlich
halb, sind nicht alle so.
Nein, natürlich nicht. Natürlich. Ich glaube auch, dass das ist eine Sache, die es heute gibt. Ich meine, es gibt ja auch heute nicht nur dieses Negative, sondern es gibt natürlich auch die positiven Geschichten.
Ja, bloß die Negativen, die kommen dann im Fernsehen.
Ich zeige sie beide.
Also, ich meine ja nur mal.
Natürlich, klar. Aber genau das ist es eben. Also ich versuche wirklich in den Projekten beide Seiten zu zeigen. Und auch bei dem Lighthouse-Projekt zeigen wir positive sowie auch negative Geschichten, ganz klar. Also ich habe da auch eine sehr krasse Geschichte mit einem jungen Syrer gehabt. Da haben wir auch kein Bild gemacht, weil die Story wäre nicht... Da war ein Bild zu wenig. Manchmal ist ein Foto einfach zu wenig. Auch wenn man versucht, mit Fotografien Geschichten zu erzählen, reicht es manchmal nicht aus. Mit ihm haben wir dann damals ein Video gemacht, weil es eine sehr, sehr harte Fluchtgeschichte war. Der Rudin hat leider Gottes während der Flucht seine Schwester verloren. die quasi vor seinen Augen ertrunken ist. Und das sind Geschichten, das, ja, also auf der einen Seite ist man dankbar, dass man solche Menschen kennenlernen darf und dass man diese Geschichten hören darf, weil es einen selbst unglaublich erdet und einmal wieder klar macht, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Aber es ist natürlich schon auch hart manchmal.
Jetzt haben wir uns in der Vorbesprechung auch noch über die Einbettung dieses Lighthouse-Projekts unterhalten. Und du hast das Stichwort Before I Die genannt.
Genau.
Erzähl mal da ein bisschen was drüber.
Before I Die ist toll. Before I Die ist ein ganz tolles Projekt von, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig ausspreche, von den Moving Rhizomes. Das ist ein Bündnis, würde ich es fast nennen, von Künstlern. Das sind Tänzer dabei, sind Choreografen dabei, sind Designer dabei, die jedes Jahr quasi ein Projekt auf die Beine stellen. Letztes Jahr haben sie, glaube ich, auf dem Münsterplatz eine Tanzperformance gemacht, draußen. Und dieses Jahr machen sie ein Projekt mit Flüchtlingen zusammen, was eben den Namen Before I Die trägt. Before I Die klingt jetzt im ersten Moment ein wenig negativ, so bevor ich sterbe, ist aber in dem Fall komplett positiv gemeint. Es geht nämlich darum, festzustellen, was möchte ich noch tun, bevor ich sterbe. Also es geht um Zielsetzung, es geht um das Erreichen von Dingen. Mhm. Und die sind auf mich zugekommen und haben mich... Gesundheit.
Dankeschön.
Und haben mich um eine Kooperation gebeten, weil sie meine Fotografien gut und schön fanden. Und wir haben jetzt schon ein Projekt abgeschlossen. Wir haben einen Kalender zusammen gemacht, der zugunsten von dem Before I Die Projekt verkauft wird quasi und das Ganze unterstützt. Und wir haben jetzt auch weiterhin im Nachfeld noch das eine oder andere Shooting zusammen gemacht mit Bildern, die wahrscheinlich auch während der Aufführung in irgendwelchen Projektionen zu sehen sein werden, hoffe ich doch. Und das Ganze findet am 21. bis zum 23. Juli im Stadthaus. Findet das statt?
Juli.
Juli, genau.
Juli. Also so um den Schwermontag rum, so grob.
Genau. Also es wird, glaube ich, eine richtig spannende Sache. Ich habe das, was da auf die Beine gestellt wird, noch nicht gesehen. Ich weiß, dass es sehr viele Workshops gegeben hat, wo die, seit Januar machen die schon Workshops, wo die Flüchtlinge auch ihre Geschichten erzählen, wo die sich inspirieren lassen, was auch die Vorstellung an sich betrifft. Und es wird ganz viele verschiedene Sachen während dieser Vorstellung im Stadthaus geben. Von Musik über Tanz, über Schauspiel. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz spannende Sache.
Sandra, was steht jetzt an? Oder vielmehr, was hast du sonst noch für Pläne?
Für Pläne? Das, was ich im Moment mache, macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Ja.
Also ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Und das
Moment, ja, manchmal geht einem doch mal was im Kopf rum und man denkt, hey,
ja, ich meine, jetzt werde ich 36, so eine kleine Ausstellung bis 40 wäre schon schön.
Ja.
Nein, also, ja, das ist in der Tat so ein kleines gesetztes Ziel.
Ja.
Aber ansonsten bin ich ganz ehrlich, und das soll jetzt auch nicht irgendwie abgedroschen klingen, solange wie ich es schaffe, Bilder zu machen, die Menschen berühren, bin ich eigentlich glücklich.
Ja, das ist schön. Hilft dir das eigentlich so auch im Alltag? Ich meine, einerseits hast du ja gesagt, dein Beruf, der macht dir Spaß, du machst es gern. Es ist ja vielleicht auch so eine gewisse Sicherheit, du musst ja jetzt von den Bildern nicht leben.
Genau, das ist auch gut so.
Was bringt dir das in deinem Beruf, das Fotografieren?
Im Beruf?
Ja, so umgekehrt oder in deinem Verhältnis zum Beruf. Ist es dafür? Kann ja auch sein, es ist nichts, aber kann ja auch sein, es baut dich auf, es macht dich glücklich.
Es ist, glaube ich, tatsächlich der perfekte Ausgleich. Also ich könnte nicht nur fotografieren, weil ich glaube, ich könnte nicht auf Knopfdruck jeden Tag kreativ sein oder kreativ sein müssen. Von dem her ist es perfekt. Und ich freue mich, wenn ich im Büro bin und ich habe eine gute Laune im Büro, weil ich meinen Job sehr mag. Und es ist auch schön zu wissen, hey, wenn ich am Nachmittag nach Hause gehe, dann mache ich noch was Kreatives. Dann setze ich mich noch hin und mache noch ein paar Bilder oder mache noch das. Beides zusammen ist einfach die perfekte Mischung. Aber jetzt nur als Fotografin zu arbeiten, würde, also ich glaube, jeder, der irgendwie was Kreatives macht, weiß, wenn ich sage, so kreativ sein kann dann auf Dauer, wenn man es permanent muss, kann dann das auch auslaugen.
Das glaube ich.
Und von dem her ist die Mischung perfekt.
Ja.
Ich kann es voll nachvollziehen, aber ich wollte es jetzt aus deinem Munde auch hören, weil ich frage ja immer, geht es anderen Leuten auch so? Und bei mir ist es genauso. Ich möchte auf meinen Beruf als Mathelehrer nicht verzichten. Mhm. Ein Ausgleich ist das Radio, das ist für mich auch so eine Geschichte. Und die andere ist so meine Kostüme, die meisten
habe ich schon gesehen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also das macht schon frei. Und wenn ich denke, ich müsste jeden Tag Radio machen oder ich müsste jeden Tag Kostüme machen, ich glaube, da hätte ich keine Lust mehr.
Ja, also oder nicht wirklich. Irgendwann ich glaube, kreativ sein kann man auch nicht auf Knopfdruck. Und auch nicht, wenn man muss. Sondern braucht man, glaube ich, Freiraum. Und
ja. Sandra, gibt es jetzt noch irgendetwas, was ich vergessen habe zu sagen oder was du noch gern loswerden möchtest? Vielleicht auch noch eine kleine Geschichte. Da gibt es ja immer so nette, das meine Frau stammt ja aus Köln, was die Dönkes nennt, irgend so eine kleine Geschichte vielleicht noch am Schluss, wo du sagst, oh, das war jetzt was besonders Witziges oder was besonders Trauriges, ist ja egal, oder was dir besonders nahe gegangen ist.
Also das mit Rodin war in der Tat eine Geschichte, die mir sehr, sehr nahe gegangen ist. Aus dem Lighthouse-Projekt. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass mir dieses Lighthouse-Projekt aber auch wahnsinnig viel Schönes gibt. Also ich habe dadurch sehr, sehr viele Flüchtlinge kennenlernen dürfen und diese Warmherzigkeit, die einem da entgegenschlägt, ist brachial. Ist wirklich brachial. Also wenn man versucht, in so eine Unterkunft zu gehen und wenn man nur kurz was vorbeibringen möchte und es gibt so dieses Sprichwort, gehe in eine Flüchtlingsunterkunft und du kommst ohne unter zwei Kaffee oder unter zwei Tee nicht wieder raus. Da ist leider Gottes was Wahres dran, also man sollte immer Zeit einplanen. Das ist in der Tat für mich so ein neuer Bereich. Ich habe mich da auch wirklich letztes Jahr reingestürzt. Ich hatte keinerlei Kontakte und es tut mir unglaublich gut. Es ist eine unglaubliche Bereicherung und wenn ich all das, was ich fotografentechnisch mache, ob das das Randhofsprojekt ist, ob das das Lighthouse-Projekt ist, wenn man das alles unter einen Hut packt, kann man nur sagen, die Vielfalt macht das Leben schön. Und das ist genau der Punkt. Deswegen liebe ich all diese verschiedenen Sachen, die ich machen darf, die Freiheit auswählen zu dürfen, was ich machen darf. Und wenn da draußen irgendjemand Lust hat, ein Teil davon zu sein, einfach melden.
Also auch bei dir, wenn man sagt, man möchte vielleicht doch, dass man von der Sandra fotografiert wird. Ich sage jetzt nicht
geshootet,
sondern bewusst fotografiert wird. Ja. Einfach melden. Ja gut, an dieser Stelle vielleicht jetzt nochmal, hab's ja vorher angekündigt, nochmal die Möglichkeit, da dich zu kontaktieren. Also einerseits auf Facebook unter Vitam Amans.
Genau.
Ja, und dann noch deine Homepage. Jetzt muss ich selber sagen, ich habe es schon wieder vergessen.
Also die Homepage ist auch vitamamans-pictures. Oder halt das Lighthouse-Projekt unter lighthouse-projekt.de allerdings dann.
Also irgendwie wird man es finden, ja, und wenn man es nicht findet, dann ruft er hier bei FreeFM an und fragt nach einem Paolo, der muss es wissen.
Genau. Andererseits, klingt das vielleicht sehr arrogant, das sollte es gar nicht sein, aber wenn man Sandra Jausch bei Google eingibt, dann kommt man auch zu meinen
Seiten. Dann kommt man.
Kein
Thema.
Das ist
wunderbar. Sandra, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Es war eine wirklich sehr kurzweilige, sehr interessante Sendung und ich wünsche dir und deinem Projekt oder deinen Projekten Randlos Lighthouse weiterhin viel Erfolg, viel Dankeschön. Spaß mit deinem Hobby.
Danke, dass ihr da
seid. Und hoffentlich gibt es mal eine Ausstellung. Und da kommst du natürlich im Vorfeld auf jeden Fall wieder bei FreeFM.
Das mache ich sehr
gerne.
Mache ich sehr, sehr gern. Vielen Dank.
Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Macht's gut. Bye, bye.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.